Es ist der unvorstellbare Horror. Du schaust als Mutter morgens nach deiner Tochter. Die schläft aber auch wieder lange heute. Du öffnest die Tür zum Schlafzimmer, aber das Bett ist leer. Doch damit geht der Horror für zwei Familien in Limburg erst so richtig los.
Abgrundtief. Der True Crime Podcast der VRM.
Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Abgrundtief. Das ist der True Crime Podcast der VRM und wir befinden uns mittlerweile schon in der 5. Staffel. Wenn ihr wahre Verbrechen aus unserer Region spannend findet, dann schaut euch gerne mal um. Da gibt es einige Folgen und am besten ihr abonniert den Podcast auch gleich, dann verpasst ihr es nämlich auch nicht, wenn eine neue Folge online geht. Und die heutige Folge, die hat es in sich. So viel nur vorweg, es geht unter anderem um sexuelle Gewalt an Minderjährigen. Das könnte in bestimmten Fällen retraumatisierend wirken oder triggern. Wenn das auf dich zutrifft, dann solltest du diese Folge besser überspringen. Tja, wie fangen wir heute an? Kennt ihr das auch, wenn man manchmal von Verbrechen hört oder liest, sieht dann die Täter, erfährt Details der grausamen Taten. Manchmal ergibt sich dann so ein Bild, bei dem man denkt, diese Person oder diese Personen, die das getan haben, die wirken wie das personifizierte Böse. Man hört dann bei Gericht ja auch noch oft Details aus deren Leben, denkt sich, irgendwer muss doch auch eine gute Seite zeichnen können, aber dem ist nicht so. Und genauso geht es mir mit unserem heutigen Fall. Und der startet im Jahr 1994 und ereignet sich in Blumenroth. Und nein, ich helfe euch, das müsst ihr jetzt nicht googeln, das liegt bei Limburg, ist so eine kleine Siedlung südlich der Stadt und dort beginnt die Geschichte auch. Ganz genau tut sie das am 8. Oktober 94. Wir sind bei Jasmin, die hier mit ihrer alleinerziehenden Mutter lebt. Jasmin ist 16 Jahre alt, geht zur Schule und an diesem Tag ist ihre Freundin Yvonne bei ihr zu Besuch. Sie gehen in die gleiche Klasse, sind gleich alt und gehen auch gerne zusammen feiern. Und genau das ist auch für den heutigen Tag der Plan der beiden. Dafür machen sie sich bei Jasmin noch fertig, was man so braucht, schminken, anziehen. Es soll in eine Disco im benachbarten Diez gehen. Da gibt's damals noch das Easy, ein ganz beliebter Ort, denn Diez ist jetzt nicht unbedingt eine Partymetropole, von daher ein Anlaufpunkt für viele aus der Umgebung. Vorher verabschieden sich die beiden noch von Jasmins Mutter. Die hat scheinbar keine Sorge, die beiden in die Disco ziehen zu lassen. Sie sorgt sich eher darum, ob sie denn noch warm genug angezogen sind, um im Oktober zu Fuß nach Diez zu laufen. Es ist etwa 21:30 am späten Abend, als sich die beiden auf den Weg machen. Im Easy treffen sie dann auch noch ein paar Freunde, aber so richtig Stimmung kommt irgendwie nicht auf. Schnell wird ihnen klar, dass sie hier heute Abend nicht unbedingt alt werden würden, also beschließt man, dass man weiterziehen will. Auch das, nicht ungewöhnlich, haben sie auch schon häufiger gemacht und sind dabei mehrfach in der Disco Anyway gelandet und da soll es auch heute Abend wieder hingehen. Das ist dann aber schon ein bisschen weit, um zu Fuß zu gehen und eine gute ÖPNV-Verbindung, auf die man jetzt zurückgreifen könnte, die gibt es auch nicht. Also beschließen sie sich zu trampen. Und aus heutiger Sicht klingeln da gleich die Alarmglocken. Wird das ihr Fehler gewesen sein? Sind sie hier ins Auto gestiegen und nie wieder gesehen worden? Nein, dieses Mal geht's gut. Es passiert nichts, außer dass sie dann noch im Anyway ankommen und dort dann auch länger bleiben. Wird also anscheinend doch noch ein guter Abend für die beiden, aber auch ein noch so toller Abend muss irgendwann mal ein Ende finden und im Fall von Jasmin und Yvonne ist dieser Zeitpunkt dann so etwa gegen 4 Uhr. Einige aus ihrem Freundeskreis sind da schon nach Hause, wieder andere bleiben noch. Wie Jasmin und Yvonne an diesem Abend nach Hause kommen, das weiß keiner so richtig. Aber auch hier wieder klingt erstmal fahrlässig und komisch, wie auch das Trampen, aber das war ja keine Seltenheit damals. So auch generell, dass zwei 16-Jährige um diese Uhrzeit noch unterwegs sind. Ich meine, klar, es ist ein Samstag am nächsten Morgen, da können die beiden ausschlafen, aber das würde heute in den meisten Clubs gar nicht mehr passieren. Da wird schon strenger geschaut, wer ist hier U18 und die müssen dann zu einer bestimmten Uhrzeit eben raus und das ist definitiv vor 4 Uhr am nächsten Morgen. Yvonne und Jasmin kommen also auf eine noch unbekannte Art nach Hause. Keiner hat gesehen, wie das genau passiert ist und auch Jasmins Mutter hat das nicht mitbekommen, wann und wie ihre Tochter nach Hause gekommen ist. Am Sonntagmorgen will sie sie dann irgendwann aber wecken. Klar schläft die lange nicht ungewöhnlich nach einer Partynacht, also wundert sich auch hier wieder niemand, etwa dass Jasmin noch nicht aus ihrem Zimmer gekommen ist. Aber als sie dann ins Zimmer ihrer Tochter geht, da stellt sie erschrocken fest, das Bett ist leer. Und nicht so, dass sie vielleicht schon im Bad ist, sondern komplett unangetastet. Das Bett ist ordentlich gemacht, so wie es auch am Vorabend schon ausgesehen hat. Hier hat heute Nacht niemand drin geschlafen. Auch das ist erst einmal, nur ein kleiner Grund zur Unruhe, aber nicht zur Panik. Jasmins Mutter vermutet, dass sie bei ihrer Freundin übernachtet haben könnte. Also greift sie zum Telefonhörer und ruft zunächst Yvonnes Mutter an. Auch die schaut daraufhin in das Zimmer ihrer Tochter und stellt fest, hier genau das gleiche Bild. Das Bett ist leer und unberührt und allerspätestens jetzt machen sich die Eltern von Yvonne und Jasmin richtig Sorgen. Jasmins Mutter hat aber auch gleich eine Idee. Sie fragt ihre ältere Tochter, die einen ganz guten Einblick in den Freundeskreis von Jasmin hat. Vielleicht kann die sich ja mal umhören, wer da was weiß. Im besten Fall sind sowohl Yvonne als auch Jasmin einfach beide mit zu einer Freundin, weil der Heimweg zu lang oder zu unsicher war. Und es klärt sich alles ganz schnell auf, aber das tut es nicht. Gleichzeitig macht sie sich auf den Weg, die Gaststätten in der Umgebung abzusuchen. Aber nirgends hat irgendjemand ihre Tochter gesehen, noch kann jemand sagen, wo sie zu finden ist. Es hilft alles nicht. Als Yvonne und Jasmin auch am Abend noch nicht zurückgekehrt sind, gehen die Eltern zur Polizei und melden die beiden Mädchen als vermisst. Tagelang sind die Eltern daraufhin in Ungewissheit. Wo sind ihre Töchter? 3 lange Tage vergehen und es gibt nichts Neues. Mittlerweile ist der Fall in Limburg und Umgebung bekannt. Die Fotos der Mädchen gingen durch die Zeitungen, aber es fehlt noch immer jede Spur. Bis dann ein Holzhändler am 11. Oktober mit einem Kunden durch den Oberwetzer Forst geht. In dem Waldstück zwischen Volpertshausen und Oberwetz wird Holz gemacht und dementsprechend auch verkauft. Sie gehen dann zu so einem Holzstapel oder eher Baumstapel am Wegesrand. Da sind die gefällten Bäume entastet, aufgereiht und teilweise gestapelt. Und daneben macht der 37-jährige Holzverkäufer eine komische Entdeckung. Irgendetwas ragt da hervor. Es sieht aus wie ein Arm. Da liegt anscheinend eine Schaufensterpuppe. Er raunt seinem 39-jährigen Kunden noch zu, dass er immer skurrilere Dinge im Wald findet, weil die Leute einfach immer mehr in der Natur entsorgen. Aber als er dann dort aufräumen will, merkt er schnell, das ist keine Schaufensterpuppe. Es sind die nackten Leichen von Jasmin und Yvonne, die er da gefunden hat. Als er dann erkennt, dass da wirklich Menschen vor ihm liegen, machen er und sein Kunde sich direkt auf den Weg zur Polizei, die dann wenig später am Fundort eintrifft. Die Leichen liegen da wie ein Bündel. Sie sind dreckig, liegen auf dem Waldboden etwa 150 Meter von der Landstraße entfernt. Eine der Leichen liegt auf dem Bauch, die andere auf der Seite und als die beiden Mädchen von den Experten untersucht werden, stellen sie fest, dass die Totenstarre bereits eingetreten ist und sie vermutlich in der Nacht zum vorherigen Tag, das ist der Dienstag, ermordet wurden. Was man auch schon sagen kann, alleine vom Anschauen der Leichen, die Mädchen wurden übel zugerichtet. Zahlreiche Verletzungen sind über den gesamten Körper verteilt. Genaueres will die Polizei erst einmal nicht bekannt geben. Klar ist nur, und das kommuniziert der damalige Kriminalhauptkommissar Elstner auch so, die Opfer sind eines gewaltsamen Todes gestorben. Und der Fundort ist nicht der Tatort. Die Mädchen müssen also schon tot gewesen sein, als der Täter sie hier im Wald abgelegt hat. Alles Weitere muss ohnehin die Obduktion zeigen. Dass die Mädchen nach dem Disco-Besuch noch eine Weile gelebt haben, das könnten jetzt schon sogar Zeugen bestätigen. Zumindest gibt es Personen, die Yvonne und Nadine am Montagabend gesehen haben wollen. Zeugen sagen, Jasmin wurde am Montagmorgen in der Nähe ihrer Schule, der Goethe-Schule, gesehen. Yvonne wurde angeblich am frühen Nachmittag gegen 14 Uhr in der Limburger Innenstadt beobachtet. Wie viel Bedeutung diesen Aussagen zugemessen werden kann, ist aber völlig unklar. Stand jetzt geht man davon aus, dass die Leichen der Mädchen in einem Kofferraum transportiert worden sind. Warum der Täter sich dann aber so wenig oder, eher gesagt, gar keine Mühe beim Verstecken der Leichen gegeben hat, das ist rätselhaft. Neben Verletzungen, Todesursache und so weiter, was jetzt alles untersucht wird, versucht die Polizei auch ein Netz an Kontakten und Freunden aufzubauen, das man für Hinweise abklappern kann. Die Toten sollen Beziehungen in den Raum Wiesbaden, Idstein und Dietz gehabt haben. Es sei aber auch nicht auszuschließen, dass sie sich in, so nennt man das damals, Rauschgiftkreisen aufgehalten haben. Aber das muss noch genauer ermittelt werden. Damit das auch schnell passiert, gründet die Polizei eine Sonderkommission, die nun fieberhaft nach dem Mörder sucht. Aber hier wechselt man relativ schnell in den Plural, zumindest in einer Überschrift aus der Wetzlarer Neuen Zeitung vom 13. Oktober 94. Und in diesem Artikel, da wird noch einmal das zusammengetragen, ja, was man jetzt eigentlich über das Verschwinden und das Auffinden der Mädchen weiß. Zuletzt gesehen wurden sie am Sonntagmorgen gegen 4 Uhr, waren zuvor erst im Easy in Dietz, dann im Anyway in Elz. Nach Recherchen der Zeitung waren sie erst noch mit Freunden unterwegs, später aber dann habe man sich getrennt und wohl auch den Freunden gesagt, dass man jemanden habe, der sie nach Hause fährt. Das heißt, diese Person ist jetzt natürlich von größtem Interesse, denn es ist zum einen wohl die, die die Mädchen als letztes lebend gesehen hat und wahrscheinlich sogar auch die Person, die für ihren Tod verantwortlich ist. 15.000 Mark sind als Belohnung ausgesetzt worden für Hinweise, die zur Aufklärung führen. Kurz darauf kann die Polizei dann auch insgesamt 3 Verdächtige festnehmen, während 2 von ihnen relativ fix wieder auf freien Fuß kommen, weil sie mit, Zitat, großer Wahrscheinlichkeit nichts mit dem Tod der beiden Mädchen zu tun haben, bleibt einer zunächst in Haft. Die Polizei glaubt, dass die Mädchen draußen vor der Disco mit der Drogendealer- und Zuhälterszene in Kontakt gekommen sind. Aus letzterer sollen die Festgenommenen auch stammen. Eine chemisch-toxikologische Untersuchung der Leichen steht noch aus, daher kann zu diesem Zeitpunkt noch nicht gesagt werden, ob sie irgendwelche Substanzen im Körper hatten, aber es ist auch möglich, dass sie gar nicht wussten, in welche Szenen sie da gerade Kontakte aufbauen, denkt die Polizei. Für einen Kontakt mit Drogen, der möglicherweise als Todesursache in Frage kommt, spricht die Tatsache, dass auch Tage nach dem Leichenfund keine klassischen Gewaltmerkmale als Todesursache festgestellt werden konnten. Also vielleicht wurden sie ja auch gegen ihren Willen unter Drogen gesetzt. Dafür spricht auch die Tatsache, dass die beiden Leichen ja recht achtlos abgelegt worden sind. Der oder die Täter könnten in Eile gewesen sein. Daher auch das schlechte Versteck. Und das könnte ein Indiz dafür sein, dass der Tod der beiden Mädchen gar nicht eingeplant war. Es sind nicht einmal 2 Wochen vergangen seit dem Tod der beiden und die Polizei hat schon über 250 Hinweise, denen sie nachgehen kann. Aber der eine, der entscheidende, der ist noch nicht dabei. Mittlerweile heißt es, die Mädchen wurden montags noch gemeinsam in der Innenstadt gesehen. Sie sollen gegen 14 Uhr bei Crown Burger gewesen sein. Was sich jetzt sagen lässt, Yvonne und Jasmin sind erstickt. Das ist die Todesursache, die die Staatsanwaltschaft bekannt gibt. Und damit ist doch klar, das kann eigentlich kein Unfall gewesen sein. Und dann, na klar, wird ermittelt in alle Richtungen, wie es ja immer so schön heißt. Drogenmilieu, Zuhältermilieu und auch der Ex von Yvonne gerät ins Visier der Polizei. Er ist 6 Jahre älter als sie, 22, und hat die Trennung nicht verkraftet. Als sie ihn verlassen hat, da soll er sie mehrfach massiv bedrängt haben. Die Wetzlarer Neue Zeitung will erfahren haben, dass der 22-Jährige auch der Mann ist, der jetzt schon eine Woche in Haft ist. Aber auch er wird nach einiger Zeit wieder freigelassen und die Polizei, ja, die steht jetzt irgendwie wieder am Anfang. Zu viele Fragen sind noch ungeklärt und so vergeht die Zeit. Es vergeht wirklich einiges an Zeit. Wir können uns in dieser Zeit ja mal mit den Erkenntnissen auseinandersetzen, die die Polizei damals aus den Leichen gewinnen konnte. Ich hatte ja schon gesagt, es scheint nicht, dass Gewalteinwirkung zum Tod geführt hat, aber an den Brüsten der jungen Frauen, da hat die Polizei Spuren gefunden. Ringförmig, rot und so jeweils um die Brust herum und diese Erkenntnis, die hat die Ermittler zunächst ratlos gemacht. Daraus ergibt sich aber dann ein ganz wichtiger Ermittlungsansatz. Man geht davon aus, dass es die Abdrücke von einer Saugglocke sind. Ein im weitesten Sinne Sexspielzeug, das es eben für die Brüste, aber auch Männer und Frauen untenrum gibt. Also ist das eine Spur, die Spur des Sexspielzeugs und die führt die Polizisten dann zu diversen Shops, die sowas vertreiben. Und da entdecken sie dann auch sowas, was genau passen könnte. Also eine Art Schale, eine Glocke, daran ein Schlauch und am anderen Ende eine Pumpe. Sie können damals auch nachvollziehen, wer sowas bestellt hat, denn damals ist es noch nicht so verbreitet wie heute. Man kann dann zwar aus der Liste der Leute, die so etwas bestellt haben, keinen Tatverdächtigen ermitteln, aber man hat vielleicht einen Ansatz, aus welchem Milieu der Täter stammen könnte. Nur kommt das jetzt noch dazu. Zu Ex-Freund, zu Drogen, zu Zuhältern, dementsprechend schwierig ist es für die Polizei, hier weiterzukommen, obwohl die Zahl der Ansätze und Hinweise ja doch weiter steigt. Naja, gehen wir zurück zur Auffindesituation der Leichen. Neben diesen roten Ringen war noch etwas auffällig. Es lag eine Socke auf einer der Leichen, eine Männersocke. Und das ist jetzt kein geheimes Zeichen von irgendeiner Gruppierung, aber warum? Natürlich möglich, dass es auch auf die Eile zurückzuführen ist, in der die Leichen dort scheinbar abgelegt worden sind, nur eine Socke? Die fällt ja nicht eben mal so einfach vom Fuß aus dem Schuh auf den Körper, also das ist schon eher komisch. In der Nähe des Fundortes hat man auch einige Kippen und Bierdosen gefunden. Auch das neben der Socke möglicherweise ein Ansatz, nur die DNA-Analyse war Anfang der 90er noch lange nicht auf dem Level, von dem wir heute sprechen. Das ist uns ja schon in mehreren Fällen hier im Podcast begegnet, dass man sich damals darauf einfach nicht so verlassen und beziehen konnte, leider, wie das heute der Fall ist. Und so vergeht dann, wie gesagt, auch viel, viel Zeit. Die nächsten Entwicklungen in dem Fall gibt es erst im Jahre 2001, also 7 Jahre nach dem Tod der Mädchen. Eine wirklich quälend lange Zeit für alle, die mit dem Fall etwas zu tun haben. Aber wir kennen das ja. Technik entwickelt sich wirklich schnell weiter und 2001 ist die DNA-Analyse dann wieder auf einem ganz anderen Stand als 94. Und genau da kommt wieder diese Socke ins Spiel, die auf einer der Leichen gelegen hat. Eine herrenlose Herrensocke. Und aus dieser kann eine DNA extrahiert werden. Das geschieht natürlich alles nicht in der Öffentlichkeit, daran wird hinter den Kulissen gearbeitet. Man wendet sich dann aber später an die Öffentlichkeit, nämlich mit einem Massengentest. Da sind es dann rund 300 Männer, die 2001 eine freiwillige Speichelprobe abgeben. Der Großteil davon, der wird sich gedacht haben, ich habe ja nichts zu befürchten und das recht gleichgültig erledigt haben. Dann gab es aber auch noch einen, der hat eher gute Miene zum bösen Spiel gemacht. Es ist Speichelprobe Nummer 300. Ein Mann, der schon vor Jahren mal ins Spiel gebracht worden ist. Unbekannte hatten der Polizei gesagt, den müsse man sich mal genauer anschauen. Nicht, dass der etwas mit dem Verschwinden der beiden Mädchen zu tun hat. Und der weiß ab diesem Moment wahrscheinlich, das war's. Das muss es gewesen sein. Die werden mich kriegen. Und das muss ein fürchterliches Gefühl gewesen sein. Jeden Tag, auch davor schon, zu denken, heute könnte es passieren. Vielleicht auf dem Weg zur Arbeit, vielleicht beim Bäcker, vielleicht im Schlaf. Auf einmal stehen sie da und nehmen dich mit. Aber ehrlicherweise, mein Mitleid für den hier, für unsere Nummer 300, hält sich in Grenzen. Die Nummer 300, der wollen wir doch mal einen Namen geben, wir nennen ihn Rainer P. P. ist 41 Jahre alt, Maurer und wohnt in einem Dorf im Westerwald, nicht weit von Limburg entfernt. Etwa 25 Kilometer trennen die beiden Orte und Rainer ist auch direkt geständig. Ich habe es jahrelang mit mir herumgetragen und auf euch gewartet, soll er den Beamten bei seiner ersten Vernehmung gesagt haben. Am 18. September 2001 wird er verhaftet. Seine DNA ist es, die mit der DNA matcht, die man an der Socke auf der Leiche festgestellt hat. Aber Rainer gesteht nicht nur, dass er für den Tod von Jasmin und Yvonne verantwortlich ist, er reitet auch seine 42-jährige Frau mit rein. Denn er sagt, die hat auch mitgemacht. Eine Konstellation oder Kombination, die man nicht so häufig sieht. Ein Paar, das mordet also, gemeinsam. Aber kann das sein? Oder versucht er nur die Schuld auf mehrere Schultern zu verteilen? Das muss die Staatsanwaltschaft herausfinden, die nach Rainer auch gegen seine Frau Haftbefehl erlässt. Und in den Befragungen, da soll sich seine Frau in Widersprüche verwickelt haben. So sehr, dass sie irgendwann dermaßen in der Enge sitzt, dass ihr wohl nichts anderes übrig bleibt, als zu gestehen. Ja, ich war auch dabei. Ich habe mitgemacht. Nur ihre Rolle bei der Tat ist noch absolut unklar. Sie sagt das so, sie wusste von dem Plan ihres Mannes und dieser Plan, der hat vorgesehen, zwei Mädchen mit Chloroform zu betäuben und sich an ihnen zu vergehen. Und das klingt nicht zufällig so speziell, das hat eine gewisse Vorgeschichte. Rainer hat gewisse sexuelle Neigungen und die sind ziemlich gewalttätig. Schon seine Ex hat das miterlebt, sie waren nicht lange zusammen, nur so lange, bis Rainer sich getraut hat, seine Neigungen auszuleben. Beim Sex habe er ihr mit etwas Spitzem in die Brust gestochen, wie sie sagt. Daraufhin habe sie die Beziehung beendet. Ich habe gemerkt, dass er anders veranlagt war und habe das nicht mitgemacht, sagt sie. Und auch seine jetzige Frau, die berichtet, dass seine Vorlieben doch häufig mit Schmerzen verbunden waren, also Schmerzen für seine Partnerin. Aber das scheint nicht der einzige Punkt gewesen zu sein, oder wie soll man sagen? Es scheint nicht primär darum gegangen zu sein, dass sie Schmerzen hat, sondern dass er diese Dinge tut, die Schmerzen bereiten. Denn auch das hat er gemacht, seine Frau mit Chloroform betäubt und eben all diese schrecklichen Dinge dann mit ihr machen zu können, die sie bei Bewusstsein gar nicht ausgehalten hätte. Und da merkt man auch, bei Rainer geht es nicht um Shades of Grey, um einen Klaps mit einer Peitsche oder so. Das müssen schon richtige, unglaubliche Qualen gewesen sein, die seine Partnerin da durchstehen musste, damit er befriedigt wird. Mit Chloroform klappt das aber für ihn zumindest ganz gut. Er kommt da auch relativ einfach dran. Er ist zu dieser Zeit sowas wie ein Wachmann in einer psychiatrischen Klinik und da kann er das Zeug wohl gut abzwacken. Nur für seine Frau ist das eine so schlimme Erfahrung, einmal und nie wieder, sagt sie. So etwas will sie nie mehr erleben. Sie bekommt Atemnot, gerät in panische Angst. Rainer sagt später, auch er habe Angst gehabt, dass seine Frau das nicht überleben könnte, aber Hilfe holt er keine. Und dass sie daran hätte sterben können, das ist gar nicht so unwahrscheinlich. Lasst uns dafür aber kurz mal klären, was dieses Chloroform überhaupt ist und wie es wirkt. Zunächst einmal ist es eine relativ unauffällige Flüssigkeit. Farblos und nur so ein ganz leichter, süßlicher Duft. Wenn man die Dämpfe von Chloroform einatmet, dann wird man benommen, man hat kein Schmerzempfinden mehr und man kann auch das Bewusstsein verlieren. Aber wie so oft gilt auch hier, die Dosis macht das Gift. Ist die Menge nur ein wenig zu groß oder wird ein wenig zu lange eingeatmet, dann wird es lebensgefährlich. Herz und Atmung können so beeinflusst werden, dass man das nicht überlebt. Generell ist es eine ziemlich missbräuchliche Beziehung, in der sich Rainer und seine Frau befinden. Sie selbst, Mutter von zwei Kindern, schafft es aber auch nicht, sich von ihm zu trennen. Kann sich nicht losreißen aus Angst, keinen mehr abzubekommen. Er hat mich genommen, Frau Richterin, mit drei Kindern, hat sie geantwortet, als sie gefragt worden ist, warum sie trotz der Misshandlungen bei ihrem Mann geblieben ist. Die drei Kinder hat, nennen wir sie mal Claudia, auch wenn sie eigentlich anders heißt, aus ihrer ersten Ehe mitgebracht. Es kommt dann schließlich zu dem Verbrechen, als Rainer von einem Geburtstag nach Hause kommt. Er ist oft ohne seine Frau unterwegs, sie leben eher so nebeneinander her und nicht wie ein Ehepaar zusammen. Er betrügt sie auch häufig, so auch an diesem Abend, doch als er nach Hause kommt, da findet er Claudia ganz aufgelöst vor. In seiner gewohnt unpassend rauen Sprache beschreibt er das später so. Sie hat geheult, dass sie mich liebt und pipapo. Ich sagte, sie soll mir das beweisen. Aber noch einmal Chloroform kommt für Claudia nicht in Frage. Aber die beiden kommen dann zu einer Lösung. Holen wir uns eine, beschließen sie gemeinsam. Auf wen diese Idee genau zurückgeht, das wird nicht mehr so ganz klar. Da will sich nachher auch keiner in den Vordergrund drängen und überhaupt werden die einzelnen Rollen der beiden noch einmal Thema sein. Jedenfalls eine holen, so drücken sie das aus und der Plan wird dann ja auch tatsächlich in die Tat umgesetzt. Am gleichen Abend, am 9. Oktober 1994, fahren sie zusammen los. Es geht nach Elz, auf den Parkplatz des Anyways. In der Disco, da wird man schon jemanden finden. Schließlich haben sich Rainer und Claudia auch in einer kennengelernt. 1992 im Westerwald ist das gewesen, aber jetzt, zwei Jahre später, da müssen sie gar nicht erst in die Disco reingehen, um jemanden kennenzulernen. Da auf dem Parkplatz gegen 4 Uhr, da treffen sie auf zwei Mädchen, Jasmin und Yvonne, die auf der Suche nach einer Mitfahrgelegenheit sind. Wie passend. Nur bei jemandem wie Rainer, da würden sie nicht ins Auto steigen. Viel zu gefährlich. Also schickt er Claudia vor, eine Frau, von der geht doch keine Gefahr aus. Sie spricht die Mädchen an, fragt, ob sie schon wissen, wie sie nach Hause kommen, wo sie denn hinwollen und dass sie sie ja mitnehmen könnte. Und das passt den beiden natürlich auch ziemlich gut. Eine Frau, die sie mitnehmen will, sie wollten eh gehen und haben nach einer Mitfahrgelegenheit gesucht, also eigentlich super. Da gehen sie mit, ist ja auch praktisch, wenn sie eh in die Richtung fährt, wie sie sagt, eine trügerische Sicherheit. Denn die Einwilligung, zu Claudia ins Auto zu steigen, wird die 16-Jährigen das Leben kosten. Denn quasi direkt in der Sekunde, in der die beiden Platz nehmen, verriegelt das Paar das Auto und Rainer drückt ihnen einen Lappen mit Chloroform auf das Gesicht. Sie verlieren sofort das Bewusstsein und sind dem Mann hilflos ausgeliefert. Er setzt sich zu den Mädchen auf die Rückbank und Claudia fährt in Richtung Westerburg, etwa 20 Kilometer von Limburg entfernt, wo das Paar eine Wohnung hat. Allerdings nicht direkt. Unterwegs biegen sie in ein Waldstück ein. Es ist stockdunkel und niemand sieht, was dort nun geschieht. Jasmin und Yvonne werden in große Postsäcke verpackt, damit sie niemand entdeckt. Danach geht es zu der Wohnung im Westerwald, wo Claudia in dem Mehrparteienhaus zunächst die Sicherung rausmacht, damit, sollte ihnen um diese Uhrzeit jemand begegnen, niemand plötzlich im hellen Licht vor ihnen steht. Nein, dieses Schauspiel sollte wirklich niemand sehen. Trotzdem ziemlich riskant, da zwei schwere Postsäcke hochzuschleppen. Aber es gelingt ihnen. Rainer schafft es, die beiden Postsäcke unbemerkt in die Wohnung des Paares zu bringen. Er packt sie aus und legt die Mädchen auf das Bett im Schlafzimmer der beiden. Und während Claudia im Wohnzimmer sitzt und wartet, missbraucht er die besinnungslosen Mädchen. Mehr noch, er quält und misshandelt sie. Und das sind Details, auf die will ich wirklich nicht so genau hier eingehen. Wir haben ja schon gehört, was für Vorlieben Rainer so hat, und die lebt er hier voll aus. Die Spuren um die Brüste der Frauen habe ich ja auch schon erwähnt. Wie sich später herausstellt, sind die aber nicht von einer Saugglocke oder ähnlichem, sondern durch, nochmal grausamer, Abbinden hervorgerufen worden. Die Körper der beiden Mädchen weisen, das entdeckt man später bei der Obduktion, wirklich schwere Verletzungen im Brust- und Genitalbereich auf, die wirklich massiv waren. Und wie gesagt, lasst es uns bei dieser Oberflächlichkeit belassen, denn das ist wirklich nichts, was man leicht verdauen kann, was den beiden angetan worden ist. Was deutlich wird, Yvonne und Jasmin haben wohl noch gelebt, als ihnen diese Verletzungen zugefügt worden sind. Es ist aber auch davon auszugehen und ihnen auch zu wünschen, dass sie das Natrium gar nicht mitbekommen haben, aufgrund des Chloroforms. Die Ermittler glauben, dass Rainer oder das Paar gemeinsam hier auch mindestens noch einmal nachgelegt haben, wahrscheinlich sogar mehrfach. Die Opfer sind die ganze Zeit über bewusstlos, wenn nicht sogar schon tot gewesen. Man geht davon aus, dass sie wohl im Bett von Claudia und Rainer an einer Überdosis Chloroform gestorben sind. Nochmal, es ist zu hoffen, dass sie in das Auto eingestiegen sind und dann ab diesem Zeitpunkt dieses direkten Betäubens einfach nichts mehr mitbekommen haben, nicht mehr aufgewacht sind. Claudia sitzt also da im Wohnzimmer und wartet. Sie hat ihren Liebesbeweis erbracht. Holen wir uns eine. Sie hat gleich zwei geholt und die wäscht sie jetzt mit ihrem Partner richtig gründlich ab. Im Badezimmer der Wohnung versucht das Paar, alle Spuren auf den Leichen zu beseitigen. Und das machen sie wohl auch ziemlich professionell. Umso unbegreiflicher ist es, wie die Socke von Rainer auf die Leiche geraten ist. Da war er dann nicht gründlich genug. Vielleicht einfach beim vom Bett ziehen mit in den Postsack gerutscht, denn darin verpacken sie die beiden Leichen wieder und wollen sie nun aus dem Haus schaffen, wie sie sie auch reinbekommen haben. Aber erst einmal schlafen sie. Das gemeinsame Bett ist von den beiden Leichen in den Postsäcken noch belegt, also nächtigen sie im Wohnzimmer auf der Couch. Mittags kommen noch Claudias Kinder zu ihnen in die Wohnung. Niemand ahnt, dass da zwei 16-jährige Mädchen im Bett liegen, während sie in der Küche bei ihrer Mutter sitzen und Mittag essen. Claudia und Rainer scheinen keine Eile zu haben. Die Leichen bleiben bis zum Abend im gemeinsamen Bett liegen und als die Kinder dann schlafen, da machen sie sich an die Arbeit. Die Postsäcke werden wieder ins Auto geschleppt und damit dann in das Waldstück gebracht, in der sie der Holzhändler dann später auch finden wird. Und dann wissen wir ja, wie es weitergeht. Eltern besorgt, Kinder weg, Kinder gefunden. Und erst so viel später werden diese beiden gefunden, die in den Medien immer auch als Sadopaar betitelt werden, als Sadistenkiller oder auch als Sadistenpaar. Aus dem Paar wird etwa ein Jahr nach dem Verbrechen dann ein Ehepaar. Es scheint, als habe sie die Tat zusammengeschweißt. Der ultimative Liebesbeweis, der vielleicht dann mit der Eheschließung gedankt wurde. Bis zuletzt haben sie sich auch nicht scheiden lassen, so leben sie ihr Leben weiter, bis dieser Massengentest kommt und bis dann das Ergebnis und die Festnahme kommt. Aber dieser Rainer, der taucht nicht zum ersten Mal auf dem Radar auf. Oder anders gesagt, vielleicht hätte dieser Doppelmord nie so stattgefunden. Denn schon 1995 gibt es eine Anzeige gegen ihn, beziehungsweise gegen das Paar. Die Anzeige gibt der Vater von Claudias Kindern auf, und zwar wegen sexuellen Missbrauchs aller drei Kinder. Aber ein Gutachter der Ruhr-Universität, der zweifelt an der Glaubwürdigkeit der Kinder. Dabei gibt es Hinweise auf sexualisierte Gewalt, aber der Gutachter sagt, nee, das ist nicht schlüssig. Im Jahr 2000 ist es dann Claudias Tochter selbst, die Anzeige erstattet. Gegen den Stiefvater Rainer, aber auch gegen die eigene Mutter. Und wieder wird exakt der gleiche Psychologe eingesetzt, der auch schon 95 gesagt hat, unglaubwürdig. Und auch im Jahr 2000 sagt er, unglaubwürdig. Und wieder wird das Verfahren eingestellt. Ein Jahr später dann, oh, doch nicht so unglaubwürdig, dass dieser Typ Kindern so etwas antun würde. Es kommt dann also zum Prozess gegen das sogenannte Sado-Paar und da ist nicht nur der Mord, der ihnen vorgeworfen wird. Die Ermittler finden auf Rainers Festplatten 13.000 gewalt- und kinderpornografische Medien. Außerdem die Anklage des sexuellen Missbrauchs der Tochter der Angeklagten und die mehrfache Vergewaltigung einer Elfjährigen aus der Nachbarschaft. Die Punkte werden später alle fallen gelassen, denn der Vorwurf des Doppelmordes wiegt so viel schwerer, dass die anderen Anklagen, so schlimm sie im Einzelnen auch sind, eine geringere Bedeutung einnehmen, wie es formuliert wird. Schauen wir also mal auf die schwerwiegenden Vorwürfe, für die sich das Paar jetzt noch vor Gericht verantworten muss. Rainer und Claudia werden wegen gemeinschaftlichen Mordes angeklagt zur Befriedigung des Geschlechtstriebs, wie es heißt. Sie sollen die Mädchen bestialisch gefoltert haben, wie es die AZ 2002 schreibt, und dann mit einer Überdosis Chloroform vergiftet haben. Außerdem, das wird zu Beginn zumindest noch nicht fallen gelassen, werden in der Anklage auch weitere Sexualstraftaten vorgeworfen, die dann insgesamt 5 Frauen oder Mädchen betreffen. Die Schuldfrage an sich, also ohne jetzt alle Details geklärt zu haben natürlich, die scheint aber schon vor Prozessbeginn klar zu sein. Schon kurz nach seiner Festnahme hat Rainer ein Geständnis abgelegt. Er hat ja gesagt, er hat es jahrelang mit sich herumgetragen und auf die Ermittler gewartet. Besonders spannend ist aber die Frage nach der Rolle der Frau. War sie die treibende Kraft? War sie Helferin oder hat sie das alles nur stumm geduldet? Das wird das Gericht herausfinden müssen und dafür ist der Prozess ja da, der am 7. August 2002 vor der Schwurkammer des Limburger Landgerichts startet. Rainer wirkt zu diesem Termin nicht wirklich betroffen. Völlig ohne Rührung verfolgt er, was die Staatsanwaltschaft ihm vorwirft. Aus seiner Miene lässt sich weder Reue noch sonst eine Emotion ablesen. Claudia hingegen sieht man zumindest an, dass sie das alles ziemlich mitnimmt. Sie hat dicke Augenringe, den Kopf gesenkt, wirkt wesentlich defensiver als ihr Mann, der sich im Prozess immer wieder angriffslustig präsentiert. Claudia schildert vor Gericht unter Tränen, wie schwierig die Beziehung zu ihrem Mann war. Das haben wir ja schon gehört. Sie beschreibt sich selbst aber noch, sie sei duldsam und dumm. Ihr Mann habe immer im Mittelpunkt stehen wollen. Ich wollte meinen Mann glücklich machen und deshalb habe ich mir das alles gefallen lassen, erklärt sie. Und sie beschreibt dann auch, was sie sich alles hat gefallen lassen. Und wie sich dann zeigt, stimmen die Folgen der Sexualpraktiken völlig mit den Verletzungen an den Leichen überein, wie ein Gutachter berichtet. Rainer wartet aber noch, bis er sich dem Gericht öffnet. Es gehen ein paar Prozesstage ins Land, bis er sich zu den Vorwürfen äußert und mehr sagt als nur, ja, ich war es. Nur, er stellt die Sache dann doch etwas anders dar als bisher angenommen. Ich habe gedacht, dass ich es aussehen lasse wie ein Sexualverbrechen, damit die Bullen in die Richtung gehen, sagt Rainer. Der Tod der beiden Mädchen soll ein Unfall gewesen sein. Hervorgerufen durch die erste Dosis Chloroform direkt nach dem Einsteigen ins Auto. Als er dann zu Hause den Postsack geöffnet habe, da hätten die Mädchen ein komplett blaues Gesicht gehabt, wie er sagt, und viel Schaum vor dem Gesicht. Er habe dann nach dem Puls gefühlt, aber da waren sie dann schon tot. Er habe sich dann in die Ecke gesetzt und geheult und überlegt. Mit dem Ergebnis, er will es wie ein Sexualverbrechen darstellen, um den Verdacht auf einen Einzeltäter weg von dem Paar zu lenken. Er habe sie dann gewaschen, wieder in die Säcke verpackt und im Wald abgelegt. Ich habe selber jahrelang geglaubt, dass es ein Unfall war. Es war keine Absicht, jemanden zu töten, beteuert er. Nur, was hat er dann überhaupt mit den Mädchen vorgehabt? Rainer sagt, ich hätte die freigelassen und wenn die Polizei mich dann geschnappt hätte, hätte sie mich geschnappt. Immer wieder gibt er patzige Antworten, wirkt überheblich und kommt immer wieder auf das Thema Sex zu sprechen. Die Anklage sieht darin schon bald den Versuch, eine Sexsucht als Faktor für eine verminderte Schuldfähigkeit ins Spiel zu bringen. Er beschimpft einen psychiatrischen Gutachter und fällt der Richterin ins Wort. Ziemlich aggressiv tritt er auf und sagt dann auch noch was, was vielen bei dem Prozess noch lange in Erinnerung bleiben wird. Der Tod sei ein Unfall gewesen und dann, Zitat, wenn ich die hätte töten wollen, dann hätte ich die getötet wie jeder normale Mensch. Ich hätte sie erstochen oder erwürgt. Wie jeder normale Mensch also. Aber auch wie er über die Opfer spricht. Er habe ja nicht gewusst, Zitat, dass die am Chloroform kaputt gehen. Und das ist natürlich schwer zu ertragen für alle Beteiligten, dass sich jemand, der solchen Vorwürfen gegenübergestellt ist, noch so poltern kann. Vor allem natürlich für die Angehörigen der getöteten Mädchen. Es dreht sich alles nur um den Angeklagten und ihre Rechte. Aber was wir uns hier alles anhören müssen, ist unvorstellbar, sagt Jasmins Schwester. Der ganze Prozess ist für mich wie ein Albtraum. Worte, die alle im Gerichtssaal mitnehmen, nur die Angeklagten, die schauen stoisch und uninteressiert. Es werden dann natürlich auch Sachverständige gehört, die sich mit der Schuldfähigkeit der Angeklagten befassen sollen oder in erster Linie mal ein Gutachten über die erstellen soll. Und über Rainer heißt es, sein grandioses Selbstbild ist unverkennbar. Außerdem bescheint er ihm eine sadistische Störung und einen sexuellen Sadismus, resultierend aus dem Nachstellen von sadomasochistischen Pornos. Und das sei bei ihm suchtartig zweifellos als krankheitswertig einzustufen. Er hat sich in die abartige Geschlechtlichkeit hineingesteigert, sagt der Gutachter, der eine totale Sexualisierung bei ihm sieht. Bei der nur schwer therapierbaren Persönlichkeitsstörung stechen außerdem dissoziale Züge hervor. Er kann das Leid anderer nicht nachempfinden. Das alles sei mit fortschreitender Prozessdauer immer deutlicher sichtbarer geworden, urteilt der Gutachter. Das alles führt dazu, dass Rainer nach Einschätzung des Gutachters erheblich vermindert schuldfähig ist. Er empfiehlt die Unterbringung im Maßregelvollzug. Auch Rainers Frau, Claudia, wird eine schwere abhängige Persönlichkeitsstörung attestiert. Sie habe ein tiefgreifendes und überstarkes Bedürfnis, versorgt zu werden, und das äußert sich in unterwürfigem und anklammerndem Verhalten. Im Gegensatz zu ihrem Mann erklärt der Gutachter sie aber für vollschuldfähig. Hinweise für eine sadistische Perversion hat man bei ihr nicht gefunden. Aber wem glaubt das Gericht am Ende? War es wirklich ein Unfall? Auch darüber kann ein Gutachter Aufschluss geben, und der sagt eindeutig nein. Das kann er so bestimmen, denn er hat die Verletzungen der Leichen analysiert und ist zu dem Schluss gekommen, dass sie den Mädchen vor ihrem Tod zugefügt wurden. Nicht, wie Rainer behauptet, danach, um eine falsche Fährte zu legen. Die Staatsanwaltschaft sagt, dafür sollen die beiden lebenslang in Haft. Der Ablauf der Tat spreche für die Kaltblütigkeit und Professionalität der Eheleute. Sie sind beide schuldig, nur Rainer müsse aufgrund seiner verminderten Schuldfähigkeit in einer Psychiatrie untergebracht werden. Er hat seine Lust über das Recht auf Leben gestellt, fasst die Staatsanwältin zusammen. Und Claudia, die war nicht nur bloßes Werkzeug ihres Mannes, sondern auch teils Herrscher über das Geschehen, sagt sie weiter. Sein Streben nach Lust war auch ihres. Für die Verteidigung war Claudia aber nur die Gehilfin ihres Mannes und sollte deshalb auch nur wegen Beihilfe zum Doppelmord verurteilt werden. Sie hatte zu keinem Zeitpunkt die Tatherrschaft, sie hat immer nur das ausgeführt, was ihr Mann ihr aufgetragen hat, geben die Verteidiger zu bedenken. Das Gericht sieht das aber anders. Alleine Claudia wird am Ende zu lebenslanger Haft verurteilt. Ohne sie wäre die Tat nicht möglich gewesen. Mordmerkmale, Heimtücke und niedere Beweggründe. Rainer muss 15 Jahre hinter Gittern. Das Landgericht weist ihn aber auf unbestimmte Zeit in eine Psychiatrie ein. Das heißt, am Ende der eigentlichen Haftstrafe, da muss er da quasi noch on top auch in einer Anstalt. Seine krankhafte sexuelle Perversion ist es, die dem eigentlichen Haupttäter eine lebenslange Haftstrafe erspart. Dabei hätte man ihn gerne auch lebenslang verurteilt, wie der Richter sagt, aber die Tat ist nun mal vor allem auf eine schwere seelische Störung zurückzuführen. Das Publikum im Zuschauerraum im Limburger Landgericht applaudiert, als das Urteil gesprochen wird. Die Verteidigung ist verständlicherweise nicht so angetan, legt auch noch Revision ein, die wird 2004 aber vom BGH verworfen. Heißt also, das Urteil ist und bleibt rechtskräftig. Und damit endet diese Episode von Abgrundtief, eine Episode über ein wirklich abgrundtief furchtbares Verbrechen. Zwei junge Mädchen, die sterben mussten, damit das sogenannte Sado-Paar seine Fantasien ausleben kann. Wirklich schrecklich. Ich hoffe, dass ihr den Fall trotz seiner Grausamkeit spannend fandet. Ich würde mich freuen, wenn ihr das mit einer positiven Bewertung, einem Kommentar oder auch gleich mit einem Abo quittiert. Dann seid ihr auf jeden Fall auch zur nächsten Folge wieder mit dabei. Ich würde mich freuen. Danke euch fürs Zuhören. Mir bleibt nur noch, mich zu verabschieden. Also tschüss und passt auf euch auf.
Abgrundtief ist ein Podcast der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Darmstädter Echo und Mittelhessen.de. Redaktion Thomas Schmidt, Produktion Luana Schnitzspahn und Mike Dornhöfer. Weitere spannende Audioformate findet ihr online auf dem Nachrichtenportal eurer Region unter Menü Multimedia Podcasts.